mich jetzt jemand fragen würde, wer ist dir am ähnlichsten, würde ich sie nennen. Also ich kenne jetzt keinen von meinen Freundinnen oder Freunden, die mir jetzt ähnlicher sind. Aber ja, man merkt schon in manchen Lebenssituationen starke Unterschiede. Also was auch andere Leute, was auch anderen Menschen oder unseren Freunden auch auffällt.
Lena Schmidt, 26 Jahre alt, sitzt vor mir an einem Tisch in einem Besprechungsraum des Psychologischen Instituts der Universität Saarbrücken. Sie hat einen engen schwarzen Pulli an. Ihre Jeanshose verschwindet unterhalb der Knie in hohen grauen Stiefeln. Die langen blonden Haare sind links gescheitelt. Daneben sitzt ihre Zwillingsschwester Katrin, die 6 Minuten vor ihr auf die Welt kam.
Ja, vor allem so, was die Beziehungsgestaltung betrifft. Also ich bin eher distanziert. Also generell was
emotional eher distanziert,
was auch so in der Interaktion mit meinen Freunden in dem Bereich betrifft, aber auch was fremde Menschen vielleicht eher betrifft. Also Lena ist da eher emotional und
eher offenherzig.
Sucht da auch eher die Nähe.
Ja.
Katrin trägt zu ihrer Jeans Turnschuhe und hat eine grau-rot karierte Bluse. Um den Hals hat sie einen dicken grauen Schal gewickelt. Sie hat ebenfalls lange blonde Haare. Aber bei ihr fallen sie über einen rechten Scheitel. Lena und Katrin sind eineiige Zwillinge und doch so verschieden.
Ich kann leichter so von mir erzählen oder mich so emotional eher öffnen. Und Katrin ist da immer so ein bisschen distanziert. Und man weiß dann auch, okay, wenn sie was erzählen möchte, dann tut sie das auch. Aber ansonsten spricht man sie besser auch nicht drauf an. Und bei mir ist es so, ja, wenn man mich dann drauf anspricht, dann teile ich das auch gern mit jemandem. Also das hilft mir dann eher und Katrin ist dann, regelt das eher so für sich.
Warum öffnet sich einer, während sich der andere eher zurückzieht? Wie kommt es, dass manche einen Bungee-Sprung brauchen, um sich lebendig zu fühlen und anderen der Schrebergarten reicht? Gibt es ein Intelligenzgen? Und warum verhalten sich Lena und Katrin so unterschiedlich, wo sie doch als eineiige Zwillinge die größte genetische Ähnlichkeit haben, die es zwischen zwei Menschen gibt?
Macht und Ohnmacht der Genforschung. Bin ich mein Genom? Von Christine Werner.
Die Treppe rauf in die 3. Etage des Psychologischen Instituts. Dort hat Professor Frank Spinert sein Büro. Hinter einem kleinen, runden Besprechungstisch hängt eine Tafel an der Wand. Sie ist von oben bis unten beschrieben mit Formeln.
H2 gleich 2-mal die Korrelation zwischen eineiigen Zwillingen minus die Korrelation der zweieiigen Zwillinge.
An der Tafel hängen Formeln, mit denen wir in der Forschung die Ähnlichkeit berechnen können. Wir untersuchen ja eineiige und zweieiige Zwillinge und im Herzen dieser Forschung steckt ein Ähnlichkeitsvergleich. Man kann alles, was psychologisch messbar ist, erheben. Persönlichkeit, Intelligenz, Einstellungen, Interessen und kann dann prüfen, ob sich eineiige Zwillinge in diesen Merkmalen ähnlicher sind als zweieiige. Und das ist sozusagen der Kern dessen, was wir tun.
Spinert ist Verhaltensgenetiker. Ihn interessiert vor allem, woher die Unterschiede zwischen den Menschen kommen. Mit vergleichenden Zwillingsstudien will er rauskriegen, welchen Einfluss Erblichkeit und Umwelt auf unsere Persönlichkeit und das Verhalten haben können.
Genetische Mechanismen hinter Persönlichkeitsmerkmalen verstehen zu wollen, ist eine verdammt knifflige Aufgabe. Die Persönlichkeit steckt nicht in einer Zelle und ist nicht unmittelbar messbar. Die Verhaltensforscher haben kein krankes Gewebe, das sie mit einem gesunden vergleichen können, um Veränderungen zu entdecken, wie das zum Beispiel Molekulargenetiker bei einem Krebsgewebe tun.
Frank Spinert arbeitet mit Fragebögen. Jeder Zwilling soll darin beschreiben, wie er sich selbst und den anderen sieht, was er gerne macht und wie er sich in bestimmten Situationen verhält.
Bin die meiste Zeit entspannt. Gar nicht, wenig, etwas, ziemlich, sehr. Unordentliche Leute stören mich. Nehme es mit der Wahrheit nicht so genau. Verliere meine Beherrschung. Gehe nicht gerne in Kunstmuseen. Kehre Leuten den Rücken zu. Fühle mich wohl im Umgang mit anderen Menschen. Gar nicht, wenig, etwas, ziemlich, sehr.
Ich bin auch oft gerne alleine. Also wirklich ganz alleine. Ich habe auch gar kein Problem, wirklich den ganzen Tag einfach alleine zu Hause irgendwas zu machen. Und Lena sucht dann eher schon den sozialen Kontakt und will sich austauschen. Was häufig dann so endet, dass, wenn wir uns dann abends sehen, dass Lena dann erzählt, ziemlich viel und ziemlich lange. Und ich nicke freundlich.
Kann andere überreden, etwas zu tun? Gar nicht, wenig, etwas, ziemlich, sehr. Es macht mir nichts aus, mich mit anderen zu streiten. Kann wenig zu Lösungen beitragen. Genieße wilde Fantasieträume. Meine Gedanken drehen sich oft im Kreis. Glaube an die guten Absichten von anderen. Gar nicht, wenig, etwas, ziemlich, sehr.
Bei ihren Fragebögen orientieren sich die Wissenschaftler an den sogenannten Big Five, 5 relativ stabilen Dimensionen der Persönlichkeit. Dazu gehören Extraversion, Gewissenhaftigkeit, Offenheit für neue Erfahrungen, Verträglichkeit und Neurotizismus, was als Tendenz zur Ängstlichkeit bezeichnet wird, aber auch eine grundsätzliche Sensibilität bedeuten kann. Jede dieser Dimensionen besteht wiederum aus verschiedenen Facetten. Zur Extraversion zählen zum Beispiel Geselligkeit und Erlebnishunger, zur Gewissenhaftigkeit Disziplin und Ordnungsliebe.
Wenn ich jetzt also einen Freund treffe, der sagt, ich habe da jemanden kennengelernt, einen Menschen, den finde ich ganz interessant, und ich würde dann meinen Freund bitten, diesen Menschen zu beschreiben, dann wären die 5 Dimensionen eigentlich ein ganz gutes Rahmenmodell. Dann könnte er sagen, ja, das ist so und so gesellig, so und so umgänglich verträglich, so und so offen für Neues, so und so gewissenhaft und so emotional robust.
Sich öffnen, Probleme nach außen tragen oder eben gerne mal alleine sein, die Dinge eher mit sich selbst ausmachen. Im Gespräch mit Katrin und Lena tauchen diese Aspekte immer wieder auf. Ich sehe die beiden heute zum ersten Mal und nehme schon einen Unterschied wahr. Stelle ich eine Frage, fängt Lena gleich an zu erzählen. Katrin antwortet meist als Zweite. Sie wartet eher ab.
Also wir haben auch festgestellt, dass so im Laufe des Lebens, das immer so läuft, dass wir immer mal auseinandergehen. Also ich habe zum Beispiel angefangen, Grundschulpädagogik in Karlsruhe zu studieren, und die Katrin war als Au-pair in Nizza gewesen nach dem Abitur. Und dann sind wir beide nochmal zurückgekommen, haben kurz Zeit nochmal bei unserer Mutter gewohnt, und dann haben wir uns auch beide dafür entschieden, doch Psychologie zu studieren.
Unabhängig voneinander, muss man vielleicht dazu sagen.
Auch in ihren Gesten ist Lena offener, Katrin zurückhaltender. Wenn jetzt aber eineiige Zwillinge, die ein nahezu identisches Erbgut haben, in diesem Persönlichkeitsmerkmal so unterschiedlich sind, wie lässt sich das erklären? Wo sind dann da die Gene im Spiel? Professor Klaus-Peter Lesch ist Psychiater an der Uniklinik in Würzburg. Er forscht über Persönlichkeit und Verhalten auf der Ebene der Zelle.
Man muss davon ausgehen, dass Persönlichkeitsmerkmale wie zum Beispiel erhöhte Ängstlichkeit, die Bedenkenträger im weitesten Sinne, wie auch Menschen, die leicht auf andere Menschen zugehen, also extravertiert sind, diese Merkmale sind in der Regel früh angelegt und relativ stabil über die gesamte Lebensspanne, sodass man im Analogschluss vermuten kann, dass die auch sehr stark genetisch mit beeinflusst werden. Aber auch hier ist die Genetik nur die Rahmenbedingungen innerhalb dieses Rahmens, das Individuum sich noch in verschiedenen Richtungen entwickeln kann.
Unser Erbgut ist sehr anpassungsfähig. Umweltfaktoren beeinflussen beispielsweise die Aktivität der Gene, also ob ein Gen an- oder ausgeschaltet ist, ob und wann es in der Zelle abgelesen werden kann. Neben der eigentlichen DNA bestimmen diese Mechanismen außerdem, welche Persönlichkeitsmerkmale bei einer Person zum Zuge kommen und welche nicht. Forscher sprechen hier von epigenetischer Programmierung.
Diese Programmierung beginnt schon vor unserer Geburt. Sind wir erst einmal auf der Welt, geht die Wechselwirkung zwischen Genen und Umwelt erst richtig los.
Schon wie die Position im Mutterleib des Fötus war, wie das Aufwachsen in der geschwisterlichen Konkurrenz sich entwickelt hat, Wenn man die Eltern von Eineichenzwillingen fragt, gibt es Unterschiede, werden immer klar bejaht, im Verhalten, in der Interaktion sind immer subtile Unterschiede zu finden. Einfach weil der Mensch sich immer an Situationen anpasst. Und wenn eine Geschwisterkonkurrenz vorliegt, ist ganz klar, dass eine kompetitive Situation diese Anpassungsvorgänge in Gang setzt und man versucht natürlich dann auch innerhalb einer Familie bestimmte Nischen zu besetzen und dann den Claim abzustecken. Ja? Und das macht die Unterschiede dann langfristig auch für das Leben.
Also unsere Eltern haben immer die Schiene gefahren, dass sie uns schon sehr individuell behandelt haben. Also das hat, glaube ich, auch einen großen Einfluss darauf. Also wir wurden jetzt nie genau gleich angezogen oder selten. Wenn das irgendwie vermeidbar war, haben unsere Eltern das auch so gemacht. Zumindest mal unterschiedliche Farben von der Kleidung. Und ja, ich glaube dann schon relativ früh wollten wir auch eigentlich so, zum Beispiel auf dem Gymnasium, wollten wir auch in unterschiedliche Klassen. Also es war schon so, dass wir so die Individualität schon eher fördern wollten. Aber trotzdem haben wir, glaube ich, so zurückblickend schon sehr ähnliche Erinnerungen.
Die eineigen Zwillinge Lena und Katrin sind zusammen aufgewachsen. Sie haben ihre Kindheit und Jugend miteinander verbracht. Ihre Erbanlagen waren also zu einem Großteil denselben Umweltfaktoren ausgesetzt. Die Wissenschaftler sprechen von einer geteilten Umwelt. Welche Faktoren und Mechanismen haben jetzt dafür gesorgt, dass sie trotzdem unterschiedliche Persönlichkeiten geworden sind? Hier kommt die nicht geteilte Umwelt ins Spiel, sagt der Verhaltensgenetiker Frank Spienert.
Es gibt eine Umwelt, die macht uns ähnlich. Es gibt aber auch eine Umwelt, die macht uns unähnlich. Und zwar, obwohl wir zusammen aufwachsen. Das können unterschiedliche Freunde sein. Das können unterschiedliche Betonungen oder Unterstützungen von Eltern sein. Das könnte aber auch beispielsweise sein, dass der eine von den Zweien sich weniger unterstützt fühlt als der andere. Das heißt, das, was objektiv in der Umwelt vorherrscht, ist nicht notwendigerweise das, was psychologisch bei den Betroffenen ankommt. Und interessanterweise zeigt die Zwillingsforschung der letzten Jahrzehnte, dass gerade diese nicht geteilte Umwelt eine besondere Rolle spielt.
Unterschiedliche Beziehungen, Erfahrungen, Erlebnisse haben offenbar dafür gesorgt, dass die identischen genetischen Anlagen von Lena und Katrin in unterschiedliche Richtungen gedriftet sind. Aber auch, wie man bestimmte Ereignisse bewertet, spielt dabei eine große Rolle. Ein Ereignis wie die Scheidung der Eltern verarbeiten auch Zwillinge unterschiedlich.
Man müsste dann konkret fragen, Person 1, wie hast du die Scheidung erlebt? Und Person 2, in dem Fall der Zwilling, wie hast du die Scheidung erlebt? Dann würde man feststellen, es gibt solche Studien, dass auch bei Zwillingspaaren so ein Lebensereignis wie Scheidung der Eltern eben nicht als ein einheitliches Ding wahrgenommen wird und auch durchaus unterschiedliche Effekte auf die Personen haben kann. Der eine sagt vielleicht, endlich hört die Streiterei auf, der andere sagt, ich vermisse den Papa.
Was alles genau zu dieser nicht geteilten Umwelt gehört, die die Unterschiede ausmacht, ist für die Wissenschaftler schwierig festzustellen. Und noch schwieriger wird es, wenn es um die Frage geht, wie die Wechselwirkung zwischen diesen Umweltfaktoren und unseren genetischen Anlagen überhaupt aussieht. Zwillingsstudien haben aber gezeigt, dass eineiige Zwillinge Erlebnisse und Ereignisse ähnlicher bewerten als zweieiige Zwillinge. Ein Hinweis für die Verhaltensforscher, dass hier die Gene mit im Spiel sind.
Und wenn also genetische Faktoren auch die Bewertungsprozesse beeinflussen, dann sind wir ein Stück weit eben nicht einfach Empfänger einer zufällig passierenden Umwelt, sondern wir sorgen mit unseren Erwartungen ein Stück weit dafür, dass bestimmte Dinge passieren. Wir suchen ja auch bestimmte Umwelten auf, weil wir uns dort wohlfühlen und die Wahrscheinlichkeit, dass beispielsweise beim Bungee-Jumping irgendwas passiert, ist eine andere als in der Bibliothek. Sprich, das Wechselspiel von Anlage-Umwelt rückt viel mehr in den Mittelpunkt.
Das mit dem Bungee-Jumping will ich etwas genauer wissen. Bungee-Springen hat mich noch nie gereizt. Ich verstehe nicht, warum sich Menschen an einem Gummiseil kopfüber von einer Brücke stürzen. Ich fahre Fahrrad und mache im Winter Skilanglauf. Und dafür sollen meine Gene mitverantwortlich sein?
Exakt, ja. Das würde ich auch als Verhaltensgenetiker, also als Zwillingsforscher sagen, weil man auch auf solche Eigenschaften wie Risikoneigung oder eben das Gegenstück, so die Vermeidung von irgendwie Gefahr, ganz klar starke genetische Einflüsse findet. Das heißt, es ist kein Zufall, ob jemand jetzt eher risikoreiche Sportarten bevorzugt oder diese meidet. Dieser Bereich der Forschung ist sogar deswegen besonders interessant, weil es erste Hinweise gibt auf konkrete Gene, die hier eine Rolle spielen können.
Die Gene können eine Rolle spielen. Es könnte ein Zusammenhang bestehen. Man muss davon ausgehen.
Nach einigen Gesprächen fällt mir auf, ob es um Risikobereitschaft oder Ängstlichkeit geht, der Konjunktiv und vorsichtige Formulierungen sind beliebt, wenn Wissenschaftler über Gene, Verhalten und Persönlichkeit sprechen. Und auch die Zahlen schwanken.
Die Erblichkeit der Intelligenz? 75%, 70% oder doch nur 50%? Mal fällt der Anteil in Artikeln und Interviews höher, mal etwas niedriger aus.
Intelligenz. Ein Thema, über das sich Frank Spienert gerne den Kopf zerbricht. Und auch er hat am Ende eine Prozentzahl an seiner Tafel stehen. Was aber bedeuten diese Zahlen überhaupt? Wird man als Intelligenzbolzen geboren oder eben nicht? Was sagt so ein erblicher Prozentanteil aus?
Diese Prozentzahlen verleiten so ein bisschen zu einem Fehlschluss. Wenn man also hört, die Erblichkeit eines Merkmals, etwa der Intelligenz, beträgt 70%, dann neigt der Laie, und das kann man ihm auch gar nicht verübeln, dazu zu fürchten, dass also von 100 IQ-Punkten, die jemand hat, 70 fest sind und nur der Rest dann noch irgendwie flexibel. Und das ist eine Fehldeutung.
Die absolute Intelligenz eines Menschen lässt sich nicht messen und liegt nicht in den Genen. Auch der IQ funktioniert nur als Vergleich.
Die richtige Deutung wäre, von den Unterschieden in der Intelligenz, die wir in einer Gruppe beobachten, dass manche eben Überflieger sind und viele durchschnittlich und wenige eben unterdurchschnittlich. Von diesen Unterschieden gehen 70% darauf zurück, dass hier unterschiedliche Gene im Spiel sind. Da haben wir nichts darüber gesagt, welche Niveaus erreichbar sind. Da haben wir nichts darüber gesagt, welche Fördermöglichkeiten hier bestehen. Und wir haben auch keinen notwendigen Pessimismus im Boot sitzen, der uns so einen Sozialdarwinismus oder andere Utopien irgendwie um die Ohren haut.
Für einen einzelnen Menschen sagen die Zahlen also überhaupt nichts aus. Und sie sagen auch nichts darüber, wie viele und welche Gene an der Intelligenz oder an anderen Persönlichkeitsmerkmalen beteiligt sind, sagt der Psychiater Klaus-Peter Lesch.
Einzelne Gene für bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, wie zum Beispiel eben Ängstlichkeit, Vertrauen, Treue, aber auch Intelligenzfunktionen gibt es nicht, sondern es ist immer ein Zusammenspiel von verschiedenen genetischen Varianten mit den unterschiedlichsten umweltbedingten Faktoren, die zur Ausprägung von Persönlichkeits- und Verhaltensmerkmalen führen. Und das ist sehr stark abhängig vom Individuum, wie dieses Zusammenspiel dann letztendlich ausgeprägt wird.
Es geht also immer um Gene und Umwelt. Zwillingsstudien haben gezeigt, dass dieses Zusammenspiel auch bei Erkrankungen, die die Persönlichkeit betreffen, eine Rolle spielt.
Wir vermuten bei einigen psychischen Erkrankungen, da gehört sicher einige Formen von Autismus dazu, das Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom, aber auch Anteile von sogenannter bipolarer affektiver Erkrankung, wissen wir, dass der genetische Anteil vergleichsweise groß ist, dass bis zu 80% erblich sind. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Gene oder das genetische Risiko auch Bestimmung ist. Und natürlich können wir auch mit einem genetischen Risiko durch entsprechendes Verhalten und Bewusstsein und aktives Intervenieren Risiken vermindern.
Wenn Krankheiten wie Schizophrenie oder eine bipolare Störung rein genetisch bedingt wären, müssten eineiige Zwillinge vollkommen gleiche Krankheiten entwickeln. Das tun sie aber nicht. Bei keiner psychiatrischen Störung. Die 80% sind also auch wieder nur ein Durchschnittswert für eine Gruppe. Bei jedem einzelnen Patienten kann der erbliche Anteil anders ausfallen und Umweltfaktoren spielen immer eine Rolle.
Wir wissen zum Beispiel, dass frühes Stresserleben in den ersten Jahren der kindlichen Entwicklung bis hin zu Missbrauch oder schwierige familiäre Situationen mit Arbeitslosigkeit der Eltern die das Risiko später Angsterkrankungen oder Depressivität oder ähnliche Erkrankungen zu entwickeln, natürlich deutlich erhöht ist. Welche Risikogene und andere Faktoren natürlich da noch mit hineinspielen und gerade auf der Ebene der Gen-Umwelt-Interaktion, das verstehen wir nur ansatzweise und das ist eines der Aufgaben der Forschung der nächsten Jahre.
Schreckliche Erlebnisse in der Kindheit, Misshandlungen und Traumata sind Faktoren, die die Programmierung der Gene beeinflussen und auch noch Jahrzehnte später zum Ausbruch von Krankheiten führen können. Der wesentliche Unterschied aber zwischen dieser sogenannten epigenetischen Programmierung und der Mutation eines Gens ist, die epigenetische Programmierung ist reversibel. Die Programmierung der Gene kann umprogrammiert werden. Am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim erforscht Professor Marcella Rietschel die Zusammenhänge für Schizophrenie und Depression.
Wenn Sie eh etwas, sagen wir mal so, einen depressiveren Charakter haben und jemand ist unfreundlich zu Ihnen, neigen Sie natürlich dann zu sagen, naja, ach ja, mir geht es ja auch nicht besser, also dieses Dysfunktionale. Während jemand, der optimistisch ist, würde eher sagen, naja, dem geht's nicht so gut, dass er so unfreundlich zu mir ist. Aber solche Verhaltensweisen wiederum kann man durch psychotherapeutische Maßnahmen relativ gut angehen, indem man alleine oder mit Hilfe sagt, warum denke ich denn immer so? Kann ich auch umdenken? Und es ist schwierig, aber man kann es lernen, wie man auch Klavierspielen lernen kann. Also es ist nicht einfach ein Schicksal, sondern man weiß, man kann da sehr, sehr viel durch Umgebungsbedingungen oder Veränderung dieser Umgebungsbedingungen ändern.
Durch Genomsequenzierungen und große Vergleichsstudien wurden jetzt erste genetische Varianten gefunden, die mit Schizophrenie in Zusammenhang gebracht werden. Marcella Rietschel hofft, dass man dadurch die Entstehung der Krankheit besser verstehen lernt. Aber bringen diese Erkenntnisse auch etwas für eine Vorhersage?
Bislang ist es so, dass diese Gene für psychische Störungen eigentlich für die Vorhersage wirklich überhaupt keinen Wert liefern. Man kann nur sagen, dieses Gen spielt in diesem großen Räderwerk eine große Rolle. So wie wenn man sagen würde, Schlafstörung als der Risikofaktor gefunden für Depression. Kann man auch sagen, ja, das ist einer der vielen Bausteine und so ist es jetzt bei diesen genetischen Varianten.
Dazu kommt, je mehr Genome sequenziert werden, je mehr Vergleichsstudien es gibt, umso mehr Varianten tauchen auf. Bei Schizophrenie waren es erst 6 genetische Varianten, dann 9, dann 11. Wo soll das hinführen, frage ich mich. Was kann man daraus dann überhaupt für Schlüsse ziehen?
Wir haben jahrelang gesucht und haben dann mal ein Kandidatengen gefunden und dann das andere. Und plötzlich durch diesen neuen Ansatz sind wir überflutet mit Daten. Es werden immer mehr Gene werden und wir müssen das jetzt sortieren lernen. Und wahrscheinlich wird es so sein, dass dann alles noch komplexer wird, weil wir ja immer noch nicht im Gehirn sind. Welche Gene werden wann wie angeschaltet, werden sie alle in den gleichen Regionen angeschaltet oder abgeschaltet. Was modifiziert das? Wie wird es reguliert? Aber das sind dann wieder Dinge, die auch die Hoffnung machen, dass wir sagen können, welche Verhaltensmaßnahmen sind besonders günstig, zu welchem Zeitpunkt.
Keine Schlüsse also, sondern Fragen, viele Fragen. Marcella Rietschel sieht das als Herausforderung. Sie hat die Hoffnung, dass Patienten relativ bald davon profitieren können, vor allem, wenn es um den gezielteren Einsatz von Medikamenten geht.
Diese Forschung explodieren gerade und ich hoffe, dass es relativ rasch dann auch für den Patienten Aussagen gibt, welches Medikament wird bei ihnen wirken, welches wird Nebenwirkungen haben. Natürlich nicht 100%, aber alleine wenn man schon sagen kann, das Risiko, dass sie die Nebenwirkung haben, ist 80% bei dem Medikament, aber nur 20% bei diesem. Dann würde man viel Therapieversuche und Frustration und Elend einsparen können. Und ich glaube, das wird schneller kommen, als wir uns jetzt erhoffen oder erträumen. Erhoffen ist natürlich noch schneller, ja.
Der Psychiater Klaus-Peter Lesch sieht das alles etwas skeptischer.
Das ist eben das Dilemma der genetischen Forschung in der Psychiatrie, dass es wir wahrscheinlich am Ende mit Tausenden von genetischen Varianten zu tun haben werden, die das Risiko beeinflussen können, aber im Einzelfall das immer ganz schwer vorherzusagen kann, welche Kombination, ja, ob man wirklich das Ziel erreicht, aufgrund von sogenannten Biomarkern Krankheit zu diagnostizieren oder den Verlauf vorherzusagen, da habe ich immer noch meine Zweifel.
Warum sind wir also, wie wir sind? Weil alles mit allem zusammenhängt, könnte das Fazit lauten. Weil die Gene schon im Mutterleib eine individuelle Programmierung erfahren. Weil die Situation in der Familie, Erfahrungen in der Kindheit, die Umwelt, die wir mit jemandem teilen oder auch nicht, im Zusammenspiel mit den genetischen Anlagen eine Persönlichkeit formen. Aber frage ich Frank Spienert gegen Ende unseres Gesprächs noch, kann man zurückverfolgen, ob ich wegen meiner Gene so bin, wie ich bin? Oder liegt es daran, dass Umweltfaktoren meine Gene in eine andere Richtung programmiert haben?
Ich liebe diese Frage, weil ich sagen muss, das könnte ich nicht beantworten. In einem Individuum ist diese Verflechtung von Anlage- und Umwelteinflüssen unauflösbar. Das Individuum auseinander zu dividieren in Anlage- und Umwelteinflüsse ist eigentlich eine verrückte und falsche Aufgabe. Ähnlich wie die Fläche eines Rechtecks ist per Definition Länge mal Breite. Fläche ist nicht mehr Länge und nicht mehr Breite. Also wir brauchen die Gruppen, wir brauchen die Unterschiede und dann können wir anfangen, Aussagen zu machen.
Das Wechselspiel lässt sich nicht mehr entwirren. Die Stränge sind zu sehr miteinander verflochten. Wenn mich jetzt aber etwas stört an mir, ich vielleicht zum Beispiel doch gerne etwas risikofreudiger wäre, kann ich das Wissen nutzen, um mich zu ändern?
Ah, das ist jetzt eine gefährliche Frage, weil meine Versuchung geht in die Richtung zu sagen, es ist dann ganz schön stabil. Und wenn Sie dann was ändern wollen, müssen Sie sich ganz schön ins Zeug legen. Weil Ihre genetische Veranlagung und das, was Sie auch nicht zuletzt, weil Sie die haben, dann an Umwelt schon passiert ist, eben doch einen Menschen geformt haben, der in sehr klaren Bahnen läuft.
Dann bleibt es für mich also beim Fahrradfahren und dem Skilanglauf, denke ich schon. Den Bungee-Sprung werde ich wohl nicht mehr machen. Da öffnet plötzlich auch der Verhaltensgenetiker Frank Spienert die Tür für Veränderungen einen Spalt weit.
Dennoch ist Veränderung möglich. Aber ich würde meinen, dass es beispielsweise ein Persönlichkeitsveränderungs- oder Entwicklungsseminar allein nicht bringen wird. Nur einmal über Glasscherben laufen macht mich nicht zu einem anderen Menschen. Das wäre wirklich verrückt. Ich will aber nicht so pessimistisch sein, zu sagen, dass es nicht geht. Ich denke, jeder hat sein Leben am Ende in der Hand und auch gegen viel Stabilität lässt sich noch vieles tun.
Wenn ich also hart an mir arbeiten würde, könnte ich mich eines Tages doch noch überwinden und an einem Bungee-Seil von einer Brücke stürzen. Und so geht es uns bei vielen Entscheidungen. Wir haben die Wahl.
Macht und Ohnmacht der Genforschung. Bin ich mein Genom? Von Christine Werner. Es sprachen Isis Krüger, Gregor Höppner und Oliver Kretsch-Mazura. Technische Realisation Ilse Siewecke und Steffen Jahn. Regieassistenz Stefan Kordes. Regie Detlef Inken. Redaktion Ulrich Horstmann. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2013. Am kommenden Sonntag geht es weiter mit unserer Serie Macht und Ohnmacht der Genforschung und der Folge Was bringt die Genforschung in Zukunft? Nähere Angaben hält unsere Hotline bereit unter der Rufnummer 0221 56789 und 3x die 5. Weitere Informationen, den Download der Sendung und das Manuskript finden Sie unter wdr5.de.